Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Die Wege des Herzens sind seit 2018 zu meinem Credo geworden. Seither verfolge ich sowohl meinen privaten wie auch meine beruflichen Wege des Herzens mit all seinen Facetten. In meinem Podcast lade ich dich ein, dich berühren, inspirieren und informieren zu lassen. Von mir, meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben.
Ja, hallo, heute sind wir im Podcast Maren Fromm, Wege des Herzens, und ich habe heute Barbara Schmidt, langjährige Redakteurin des Spiegels, bei mir zu Besuch im Podcast, zum Thema, mein Monatsthema, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch. Und Barbara Schmidt hat Katharina begleitet, ihre Autobiografie zu schreiben, Schneewittchen und der böse König, herauszukommen oder wie das Leben war mit einem Loverboy, der sie mit 14 Jahren in einem Reitstall mehr oder weniger verführt und ein schöneres Leben versprochen hat, sie von ihrer Familie entfremdet hat und in ihre Fänge gezogen hat. Herzlich willkommen, liebe Barbara, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Maren, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, weil es nochmal ein ganz anderes Interview sein wird, als die ich bereits zu dem Thema geführt habe. Also ich habe bereits zwei Interviews geführt mit zwei Frauen, die selber sexuellen Missbrauch erlebt haben und in die Heilung gegangen sind, und mit einer Frau, die sich für zur Q-Bewegung dazu zählt und auch nicht so ganz genau weiß, ob sie nur Frauen oder nur Männer mag, also nur Frauen mag, die da ganz frei ist, und wo es um das Thema ging. Und heute finde ich es unglaublich spannend, mit dir in das Thema der Loverboys einzusteigen, beziehungsweise geht es mir in unserem Interview darum, dass du zum einen erzählst von deinem Buch und Katharinas Buch, und was mir auch wichtig wäre, ist, wie ging es dir mit dieser Begleitung? Also was hat es mit Katharina gemacht und was hat es aber auch mit dir gemacht? Ihr seid 6 Jahre, glaube ich, diesen Weg gemeinsam gegangen, was ja auch eine sehr, sehr intensive Zeit ist und wo man selber sicherlich auch oft sehr berührt wird.
Ja, Maren, also das ist wirklich ein Buch und ein Stoff gewesen, der wirklich alles, was ich bis dahin gemacht habe, gesprengt hat. Ja, also ich meine, ich war in Bürgerkriegen unterwegs, ich habe über große Verbrechen berichtet, alles Mögliche, aber so wirklich tief in eine Geschichte einzutauchen und dass es auch so lange geht, das habe ich allerdings 2014, als ich Katharina bei einer Recherche für den Spiegel in Bayreuth kennengelernt habe, auch gar nicht gewusst, dass es ein so großes Thema ist und auch ein Thema, das einen nicht mehr loslässt. Ne? Also ich war bei Recherchen und das war damals eine Geschichte, die sehr viel aufgewirbelt hat in Bayreuth. Es ging wirklich um ekelhafte Sachen, tote Babys, beatmete Tote, also gruselig. Ja? Und dann erzählte mir einer meiner Kontaktleute, sagte, ja, es hätte vor ein paar Jahren schon mal so einen Skandal in Bayreuth gegeben. Da ging es um Katharina, eine Zwangsprostituierte, und die wolle auch ihre Geschichte schreiben. Aber sie könne das nicht, ob ich die nicht mal kennenlernen wollte. Na klar, will man als Journalistin so jemand kennenlernen. Ne? Und dann haben wir uns auch relativ bald kennengelernt. Ich bin ja mehrfach nach Bayreuth dann gefahren. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie mit einem so traumatisierten Menschen zu tun gehabt. Du hast da sicher einen anderen Zugang als ich. Also mein Thema war ja bisher mehr Politik und Steuerfahndung und sowas. Ja. Also ich habe eine Das erste Bild von Katharina, also sie kam die Straße runter auf mich zu, es war ein sehr heißer Tag, und da kam eine Frau, die sich, glaube ich, alle Mühe gegeben hat, nicht attraktiv zu sein, nicht weiblich zu sein. Okay. Also Katharina ist sehr groß, die ist 1,80 Meter, hatte ich sehe das heute noch vor mir, ein ziemlich unförmiges schwarzes T-Shirt, eine sehr grobe, fast schon Männerhose an und sehr, sehr grobe Schuhe, alles in schwarz. so lange schwarze Haare, die ihr dann teilweise auch immer vors Gesicht fallen. Wie ich inzwischen auch weiß, ist das auch ein Schutz von ihr.
Ja.
Weil sie dann beim Arbeiten mit mir die Haare hochsteckt und aus dem Gesicht nimmt, ist ein Vertrauensbeweis. Weil sie muss eigentlich immer die Haare so haben, wenn eine Situation kommt, die ihr Angst macht, mit der sie nicht weiß, wie ich, dass ihr die Haare so ein bisschen vors Gesicht fallen. Das sind alles Sachen, die ich so Stück für Stück gelernt habe. Ne? Ja, warum hat das so ewig lang gedauert, mit Katharina zu schreiben? Das hatte auch mit Katharinas wirklich schwerer Traumatisierung zu tun. Katharina konnte am Anfang nicht mit mir telefonieren.
Okay.
Sie konnte mit niemandem telefonieren. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Sie hatte in dem Bordell, in dem sie ja dann mehr oder weniger eingesperrt war, zu dem Thema Einsperren kommen wir sicher nachher nochmal, weil das war ja auch praktisch ein psychisches, die Mauern waren in ihrem Kopf, die waren ja nicht also draußen, es war, ja. Gefängnis war in ihrem Kopf. Und dann hat aber ihre Mutter rausgefunden, wo sie ist. Und dann hat die Mutter da immer angerufen, weil die hat wirklich alles gemacht, um ihr Kind da rauszukriegen. Ja. Und die Katharina hat sie am Telefon immer verstellen müssen und konnte danach nicht mehr telefonieren. Ja. Und ich war selber dabei, als die Katharina das erste Mal wieder telefoniert hat. Wir haben dann, also ich war ein paar Mal dort, wir haben miteinander gearbeitet. Und dann war irgendwas, wo sie also dann nicht ihrer Schwester wie sonst dann eine SMS oder später WhatsApp geschrieben hat, sondern hat sie angerufen. Und ich höre das noch, ne? Ihre Schwester am Telefon schreit, was ist los? Und dann auch gleich vorbeikam und sagte, ich will jetzt die Frau kennenlernen, die dazu gebracht hat, dass sie Katharina wieder telefonieren kann. So, ja. Also es war halt einfach unheimlich schwierig am Anfang. Ich hatte irrsinnig gute Akten, ich habe eine wahnsinnige Dokumentation gehabt, aber du schreibst sowas auch nicht per Mail, ja, Fragen hin, Fragen zurück. Also wir haben es mal versucht, das geht gar nicht. Also ich musste da öfter hin und dann kommt dazu, Katharina wollte ihren Schulabschluss nachholen und sie wollte eine Ausbildung machen. Und ich habe gelernt, jetzt auch in der Arbeit mit ihr, Menschen wie Katharina brauchen all ihre Kraft, um sich dann auf das zu konzentrieren. Also die kann nicht nach einem 8-Stunden-Tag oder sagen wir mal, einem 6-Stunden-Tag in der Schule dann nachher sich mit mir unterhalten, auch zu einer Zeit, wo wir dann schon telefoniert haben. Das geht einfach nicht. Die braucht ihre Kraft, ihre Konzentration, um dann eben diese eine Sache fertig zu machen. Und deshalb konnten wir dann wirklich erst anfangen zu arbeiten, also richtig zu arbeiten, als sie mit ihrer Ausbildung fertig war. Sie hat interessanterweise eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Katharina ist ein Zahlenmensch. Sie wollte zwischendurch mal wirklich zur Steuerfahndung. Das ist dann ganz tragisch schiefgegangen, weil der Amtsarzt sie dann gefragt hat, ob sie Alkohol trinkt. Und ja. Katharina, hast du ja vielleicht im Buch gelesen, Katharina hat diese ganze Zeit nur ertragen können, indem sie wahnsinnig viel Alkohol getrunken hat. Also ja. Sie ist mehrfach zusammengeschlagen im Krankenhaus gelandet und hatte dann 3,6, 3,7 Promille. Und ich kenne also die Polizeiberichte, wo dann drin steht, also wir verstehen das nicht, die Frau hat den und die Promille, die kann sich noch mit uns unterhalten und geht gerade. Ja? Mhm. Sie war halt extrem an Alkohol gewöhnt. Und das war halt auch etwas, was es schwierig gemacht hat, am Anfang zu arbeiten mit ihr. Ne?
Ja. Ich würde gerne ein ganz kleines Stück zurückgehen. Sie war 14, als sie in die Fänge des Heinz gekommen ist und war 11 Jahre bei ihm, gell? Das heißt, bis 25.
Ja, es war länger, wenn ich dich da unterbrechen darf. Also es war so, sie ist mit 11 auf diesen Reitstall gegangen, ja? Und das war in der Nähe ihres Elternhauses und das war ein Reitstall, wo also wirklich die Töchter vom Arzt, vom Apotheker, also das war schon was Besseres. Ja. Ihre kleine Schwester ist dahin, hat den eigentlich als erstes entdeckt und Katharina hat sich dann da auch wahnsinnig wohl gefühlt. Und dann hat dieser Heinz eigentlich sehr früh sich umgesehen nach einem Ersatz für seine Ehefrau, die er auch auf den Strich geschickt hat.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich hat er immer von Frauen gelebt. Also das ist auch für den Prozess, konnte man das gar nicht mehr richtig aufklären. Weil ich meine, wenn jemand nie... ich sage das jetzt mal, ordentlich Steuern gezahlt hat und so weiter, ist das ja ganz schwer nachzuvollziehen. Wie war das bei dem eigentlich? Ja? Mhm. Und dann hat er sich halt bei all diesen Mädchen, das war ein Reitstall, wie eigentlich üblich, wo man immer mit ganz vielen jungen Mädchen zu tun hat, und dann konnte er sich eigentlich die aussuchen, die am besten passt. Das habe ich dann für mein Buch später auch nochmal nachvollzogen mit der Psychiaterin Dr. Nahla Saimeh.
Ja.
Die sagt, ja, das ist dieses Tätermuster. Also der sucht sich das Opfer aus und guckt, wie er da andocken kann und macht aber mit keinem anderen Mädchen etwas. Deshalb hat ja auch Katharinas Schwester immer gesagt, als so die Gerüchte aufkamen, er sagt, nee, da ist nichts. Also der packt uns doch nicht an, das ist völlig unvorstellbar. Also der hat dann sich unter den Mädchen die ausgesucht, die am verletzlichsten war, die ja, wo im Grunde genommen auch das Verhältnis zu den Eltern schwierig war. Das war es bei Katharina, die war in der Pubertät, also da findet man ja alle Eltern irgendwie völlig bescheuert, ja. Und hat dann auch kein gutes Vertrauensverhältnis gehabt zu der Familie. Und er hat halt dieses Opfer sich ausgesucht und hat dann angefangen, eben mit 12, 13 sich so an sie ranzumachen. Wir konnten das aufgrund Katharinas Tagebuch, das ist so ein richtiges kleines Mädchentagebuch mit Pferdebildern reingemalt und Sternchen und Blümchen und so, wie er sie halt angemacht hat und wie er halt dann immer sie mal angeguckt hat, und dann beim Reiten hat sie halt das bessere Pferd bekommen als die anderen und er hat sie halt besonders gelobt und sie war, also sie fand diesen Mann einfach super toll. Der war ganz anders als ihr Vater. Der Vater ist ein sehr strenger Mann, erfolgreicher Steuerberater, Rechtsanwalt. Und dieser Heinz war halt lustig, ja, mit dem konnte man eine rauchen, der hat den Mädels auch schon mal ein Apfelkorn ausgegeben und so, und dann kamen halt so die ersten Berührungen und dann kam wirklich mit 14 die erste Verführung, er hat sie dann noch entjungfert. Übrigens auch ekelhaft, ja. Ich meine, das Mädchen hatte sich beim Reiten die Schulter gebrochen.
Okay.
Da liegt vor diesem Kerl ein bandagiertes Mädchen, die sich selber kaum berühren kann. Also es gab so viele Szenen, die irgendwie ziemlich heftig waren. Und dann hatten sie ja, Katharina würde sagen, sie hatten eine Beziehung. Ich habe das nie als Beziehung angesehen, weil es ja eigentlich immer nur von ihr aus war. Und dann hat er eben eins angefangen, hat halt mit dem Mädchen Touren unternommen ins Rotlichtmilieu nach Nürnberg und Frankfurt, wo er halt auch Bekannte hatte, um der Katharina einfach zu zeigen, Mensch, das sind tolle Frauen, die verdienen ein Wahnsinnsgeld und guck mal, die sehen doch toll aus und dann ein Jahr, dann könnten wir uns einen eigenen Reitstall leisten, und hat sie praktisch so rangeführt, ja, was auch eine Masche von diesem Psychopathen ist. Und für Katharina war das natürlich am Anfang total aufregend, ja. Also Rotlicht, also bei ihr zu Hause war es so, dass die Mutter, wenn es eine Kussszene im Fernsehen gab, hat die umgeschaltet, ja.
Ja.
Dann war man plötzlich in so einer verruchten Welt und sie fand das schon irgendwie irre. Und sie hat halt gesehen, dass dieser Heinz da immer groß begrüßt wurde und die ganzen Frauen kannte. Die Frauen waren teilweise auch zum Reiten, dann auch im Reitstall. Also er hat das so, diese Normalität hergestellt und eben immer wieder gesagt, wie toll es ist und wie wahnsinnig viel Geld man da verdienen kann, und hat ihr das so praktisch, ja, das war so die Mohrrübe, ne?
Ja.
Ihr halt dann immer vorgehalten hat. Und dann gab es ja die ersten Gerüchte im Reitstall, dass das eher was mit der Katharina hat. Man muss dazu sagen, dieser Heinz ist 36 Jahre älter als Katharina.
Ja, genau, sie war 14 und er war 50. Gell?
Also, genau, er ist älter als ihr eigener Vater. Also auch das schon irgendwie gruselig, aber gut. Dann kamen die ersten Gerüchte auf. Leute haben auch ihre Pferde dann im Reitstall abgezogen. Katharinas Eltern waren natürlich auch sehr, sehr, sehr aufgeregt und haben dann auch mit der jüngeren Schwester gesprochen. Da kam halt dann die Szene, wo die Schwester gesagt hat, da ist nichts, da läuft nichts. Und Katharina war aber da schon so von, ja, praktisch in der Gewalt dieses Mannes, ja, dass die Eltern kaum noch was ausrichten konnten. Sie haben es dann halt mit den üblichen Methoden versucht. Sie haben gesagt, sie hat Ausgangsverbot, sie darf nicht raus. Dann ist er halt übers Dach runtergeklettert, ja. Dann hatte er ihr, das ist ja jetzt gewesen, was weiß ich, ums Jahr 2099 ging das los. Da gab es ja noch keine Handys, so wie es heute, ja. Er hat ja eins gekauft, sie hatte das heimlich, sie konnte sich dann immer mit ihm verständigen und abmachen, wo er sie abholen sollte und so. Also da ging einiges und die Eltern sind einfach nicht mehr an dieses Kind rangekommen. Und dann war sie 17,5 und er hat sie dann verantwortlich gemacht für die finanziellen Schwierigkeiten, in denen der Reitstall steckte. Und das ist übrigens eine Masche, die Loverboys sehr oft machen bei ihren Opfern. Die sagen dann, du bist schuld, dass das irgendetwas eingetreten ist. Oder sie sagen, weil ich dich liebe, aber ich bin noch versprochen der Frau von meinem Cousin. Jetzt muss ich da irgendwie Brautgeld zahlen und das müssen wir jetzt verdienen, sonst bringen die mich um. Also diese jungen Mädchen, das sind ja auch Mädchen in der Pubertät. Nur da funktioniert das ja wirklich mit dieser Loverboy-Masche, ja. Wenn die schon beziehungserfahren sind, merken die dann doch eher, dass da irgendwas läuft, was nicht in Ordnung ist. Ne?
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil also mit 14 ist man so in der Neufindung der eigenen Persönlichkeit. Und wenn man dann, oder also bei Mädchen geht das ja also hormonell schon viel früher los. Also er hat echt das geschickteste Alter rausgesucht. Und ich habe ja auch gelesen, dass sie auch selber zu dem Zeitpunkt, also nicht nur die Probleme mit den Eltern hatte, sondern auch mit sich selbst, ja, ja, sich nicht schön fand und nichts und da natürlich ein Feedback bekommen hat. Also er hat sämtliche Schwäche und Zweifel ihrer Person ausgewählt und seine Chance darin gesehen und genutzt. In leichter Form ist es bei Narzissten. Ja, also und da ist es ja schon schlimm. Also es hat mich jetzt gerade wirklich daran erinnert, ja, an Narzissmus. Und glaube aber, dass es noch, also bei Psychopathen ist es einfach noch, also schweren Psychopathen noch ausgeklüngelter. Ja, ja. Klar. Genau, also wirklich krass. Ja, du hast erzählt, dass die Schwester ja auch gar nichts davon mitbekommen hat. So, die Katharina hat ja auch gesagt, er hat sich sie gewählt, weil er wusste, dass die Mutter kämpfen wird um sie wie eine Löwin.
Ja, deshalb hat er ja das Verhältnis zur Mutter so ganz von Anfang an versucht zu zerstören. Ja, also Schlüsselszene war eigentlich eine ganz harmlose. Also ihre Lehrerin hat da mal mit der Mutter gesprochen und hat gesagt, also die Katharina hat Probleme, die entwickelt sich schlecht in der Schule. Katharina war bisher, war davor wirklich so ein Einzelkandidat. Dann fing sie eben an, wurde magersüchtig, fing an sich zu ritzen. Also all die üblichen Probleme. Und dann hat die Lehrerin, die übrigens später Katharina enorm geholfen hat, die hat dann zur Mutter gesagt, wollen wir nicht mal überlegen, dass die Katharina vielleicht mal mit einem Psychologen spricht. Also was man halt heute, damals war das noch nicht so üblich, aber schulpsychologischer Dienst oder so. Und das hat dann die Mutter Katharina erzählt und Heinz machte daraus, die wollen dich in die Klapsmühle stecken. Ja. Die wollen dich einsperren, die wollen nicht los sein und dann kommst du da nie wieder raus, dann verblödest du und also das, wenn man das halt immer wieder eingetrichtert bekommt und deine Mutter ist die Böse, ja, dann steckt das so tief drin. Ja. Also ich habe ja dann auch während der Arbeiten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann das war, ob das dann 2016 oder 17 war, habe ich die Mutter kennengelernt. Mhm. Und es war sehr interessant zu beobachten, dass Katharina damals noch, also sie war ja schon raus, sie hatte ihren Schulabschluss, sie war jetzt dann in der Ausbildung und hatte aber immer noch der Mutter gegenüber unglaubliche Vorbehalte. Mhm. Also das war, weil das halt so tief drin saß, ne? Das war wirklich eine Gehirnwäsche. Sie sagt das ja auch, er hätte sie programmiert wie ein Computer. Mhm. Dieses Verhältnis zur Mutter, das hat sich wirklich dann aber in den Jahren danach super geändert. Also die haben ein, das freut mich wirklich, die haben ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis wieder bekommen. Das war natürlich ein harter Weg, die haben viel miteinander reden müssen. Ich glaube, es hat Katharina dann auch geholfen, als sie dann gesehen hat, wie viel ihre Mutter wirklich gemacht hat. Ne? Also die Mutter hat ja wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Sie hat alles versucht, irgendwie an das Kind ranzukommen. Die hat ja sogar mit der Schwester, als sie dann wussten, in welchem Bordell sie ist, die haben ja nachts da auf der Lauer gelegen, weil sie gesagt haben, irgendwann wird sie doch mal rauskommen. Mhm. Aber sie wusste natürlich damals nicht, dass das Katharina, die wäre auch nicht, die wäre nicht bei ihr geblieben. Ja. Weil das ist die Geschichte mit dem Gefängnis im Kopf, ja. Also sie hat sich ja in Wahrheit nicht aus diesem Bordell rausgetraut, weil sie immer gedacht hat, die schnappen mich dann, die sperren mich ein.
Ja, ja, und draußen ist die Welt noch schlimmer als hier drin. Ja. Also das habe ich ja auch so gelesen, dass also was sie alles ertragen hat, im Grunde genommen, um nur danach auch in den Arm genommen zu sein und lieb gehabt zu werden, ja, eine Entschuldigung oder Ähnliches zu bekommen, ja, und ein Stückchen Wärme. Mhm. Und weil ihr ja so früh der Alltag, die Natürlichkeit des Lebens genommen wurde, ist klar. Also, dass sie ja im Grunde genommen gar nicht mehr wusste, wie ist das Leben wirklich? Ja, wer so schwer manipuliert und ja auch unter Drogen und Alkohol gesetzt wird, ist irgendwann selber völlig realitätsfern.
Ja, sie wusste ja manchmal nicht mal, welche Jahreszeit wir haben. Ja? Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, Bordelle, und das ist ja bis heute so, sind dunkle Gebäude. Ja, also die Fenster sind abgeklebt, das ist irgendwie so eine, was weiß ich, heimelige, aufregende, was auch immer, Atmosphäre schaffen. Innen drin ist Rotlicht. Katharina war auch total blass, ja. Deshalb ja auch die Geschichte Schneewittchen, so ist sie ja auch von ihren Kunden genannt worden, weil sie ist ja nicht mehr ans Tageslicht gekommen. Also Sie hatte dann diese langen schwarzen Haare, später dann blond, aber na, am Anfang waren es wirklich noch die langen schwarzen Haare und rot geschminkte Lippen und wirklich alabasterfarbene Haut, weil sie nicht rausgekommen ist. Ne? Mhm. Und die wenigen Male, die sie dann rausging, also sie hat eins immer gemacht, sie ist immer zur Frauenärztin gegangen. Mhm. Das war etwas, weil sie tierische Angst hatte, sie holt sich irgendwas. Und da musste sie aber teilweise wirklich mit Sonnenbrille dann rausgehen, weil sie hat das Tageslicht nicht mehr ertragen. Ne?
Ja, Wahnsinn. Mhm. Echt Wahnsinn. Ja, insgesamt eine wirklich schlimme Geschichte. Und das Ende ist ja im Grunde genommen von Katharina, dass sie fast totgeschlagen wurde vom Heinz. Und ihre Schwester hat ja mehrfach versucht, ist ja Polizistin geworden, um sie aus diesem Leben rauszuholen. Und erst beim letzten Versuch oder beim letzten Mal ist sie dann auch tatsächlich in die Klinik gegangen und ist dann auch da geblieben und hat sich von ihrer Schwester im Grunde genommen retten lassen, jetzt dann endlich zulassen können, oder?
Ja, das ist richtig. Also es war so, er hat sie wieder fürchterlich verdroschen. Ich meine, er hat ihr Knochen gebrochen. Er hat ihr, sie ist wirklich von ihm übelst behandelt worden. Und irgendwann, also er explodierte immer in seiner Gewalt, ja. Und geht dann eben an diesem Morgen, wird wieder Polizei gerufen, man bringt sie ins Krankenhaus, da fliegt man sie zusammen. Und dann geht sie raus und unten an der Treppe steht ihre Schwester. Und ihre Schwester ist gerufen worden oder informiert worden von Kollegen auf der Wache. Die haben gesagt, du übrigens, deine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Und ist dahin gefahren und hat sie sofort in Empfang genommen und hat gesagt, jetzt nicht mehr so weitermachen wie bisher. Mhm. Und dann hat die Schwester es durchgesetzt, dass eine Anzeige erstattet wurde. Katharina hat nämlich bisher dann schon mal Anzeigen erstattet, aber sofort wieder zurückgenommen. Und die Polizei, also die Kollegen ihrer Schwester, hatten auch schon gar keine Lust mehr da drauf. Ja? Weil sie sagten, okay, da ist sie schon wieder und schon wieder total zusammengeschlagen. Aber wenn sie jetzt nicht dazu steht und nicht dabei bleibt, dann lassen das irgendwie. Ja? Und ihre Schwester ist dann zu ihren Kollegen hingefahren und hat gesagt, so, und jetzt, wir machen wirklich eine Anzeige und die Katharina bleibt dabei. Und dann ist der auch wirklich in der Nacht noch oder an dem Morgen zur Fahndung ausgeschrieben worden. Mhm. Und die Schwester hat dann angefangen, diese völlig kaputte Katharina, die hat sie dann mit zu sich nach Hause genommen, später auch eine ganze Weile, wieder aufzubauen. Ja? Also ein Mensch, der ja nicht nur körperlich völlig fertig war. Ich meine, er hat ja auch wirklich Psychoterror auf sie ausgeübt. Ja? Mhm. Also er hat sie hatte wirklich den Eindruck, dass sie nicht richtig laufen kann, dass ihr die Leute nachschauen, weil sie so hässlich ist, weil er ihr das immer eingeredet hat. Ja?
Ja, ja.
Und dann hat ihre Schwester wirklich erstmal angefangen, so wirklich Stückchen für Stückchen. Die Katharina hatte nicht mehr Klamotten, als sie da aus diesem Bordell raus ist, weil da hat sie halt nur irgendwelche, ja, was man da halt so anhat, gehabt. Mhm. Ja, da hat die Schwester erstmal Klamotten von sich gegeben und hat dann halt versucht, Katharina, die auch einen völlig anderen Tag- und Nachtrhythmus hatte, da wieder hinzuführen. Ne? Später dann natürlich auch mit der gesamten Familie. Mhm. Ja, das war ein harter Weg.
Wow,
ohne die Schwester wäre es wahrscheinlich nochmal weitergegangen. Ne?
Ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also was die Schwester oder insgesamt finde ich es wirklich faszinierend, was die Familie alles getan hat, um dieses Kind zu retten oder dann irgendwann die junge Frau. Und aber vor allem auch die Schwester, welchen Weg die gegangen ist, die ja, ja im Grunde genommen nur deswegen auch Polizistin geworden ist, so hast du es mir auch erzählt. Und ist sie noch immer Polizistin?
Ja, sie ist inzwischen auch gerne, also sie ist von Anfang an dann gerne Polizistin gewesen, aber ich meine, es ist halt schon ein Unterschied. Sie wollte, glaube ich, Lehrerin werden, wie ihre Mutter, ja. Und sich dann eben auf diese Polizeilaufbahn, und sie hat inzwischen auch einen Polizisten geheiratet. Nein, die ist gern Polizistin. Und das ist ja auch ein Glück für die Katharina, dass ihre Schwester nach wie vor bei der Polizei ist, weil ich glaube, dass das ist so ein kleines bisschen Schutz für sie. Denn das hatte ich dir ja erzählt, der Täter ist rausgekommen am 27. Oktober letzten Jahres. Und das ist natürlich... ich meine, stellt euch das mal vor, es hat jemand euch so behandelt, er ist ja nach wie vor der Ansicht, Katharina ist alles schuld, sie wollte auf den Strich gehen, er hat sie nie geschlagen, er hat nie Geld von ihr genommen. Und sie weiß auch, dass das er nach wie vor als gefährlich gilt. Also dieser Täter ist mit einer elektronischen Fußfessel rausgekommen. Ja. Das ist schon ein Mittel, das nur ganz, ganz selten angewandt wird. Während des Prozesses hatte der Gutachter ja gefordert, Sicherungsverwahrung anzuordnen. Mhm. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Warum, lässt sich nicht mehr wirklich klären. Der Gutachter ist leider auch tot, den hätte ich gerne gefragt dazu.
Ja.
Aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, da ist jetzt jemand draußen, der einem so viel angetan hat. Und also ich persönlich hätte wirklich jeden Tag Angst, wenn ich morgens meine Haustür aufmache, ob er da steht, ja. Und es ging ihr damit auch wirklich sehr, sehr schlecht. Sie ist in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Sie hat einen tollen Psychiater. Aber das die ganze Familie, alle haben Angst. Also auch Polizisten, die damals gegen ihn ermittelt haben und so. Es ist alles ein ja, ich habe zum ersten Mal auch so diese Angst miterlebt bei Menschen. Ja, so... ja, und dann, wie mit diesen Opfern umgegangen wird in Deutschland, das hat mich wirklich aufgeregt. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Mann kommt raus, Fußfessel, dann ist es normal, dass er zum Beispiel den Ort nicht betreten darf, an dem das Opfer wohnt. Das ist in dem Fall auch so. Aber es gibt eine Autobahn. Jetzt bist du eingefroren.
Du bist irgendwie weg.
Ich sehe mich aber doch noch.
Okay, ja, du warst ein Standbild, aber ich habe dich nicht mehr gehört.
Also okay, dann
bin ich rausgekommen.
Ja, also ihr müsst euch mal vorstellen, also der Typ ist draußen, hat die Fußfessel bekommen, gilt als gefährlich, bekommt dann die Auflage, das ist noch normal, dass er den Wohnort nicht betreten darf, und er darf auch den Wohnort der Eltern nicht betreten, weil Katharina sich da öfter aufhält. Aber es gibt eine Autobahn, die durch ihren Wohnort durchgeht. Dann hat er noch letztes Jahr, also er war gerade freigekommen, dann hat er letztes Jahr noch, ist er zu Gericht gegangen, hat geklagt dagegen, das wäre eine unzumutbare Härte, dass er nicht durch, man kann den Ort ja sagen, haben im Buch ja auch geschrieben, Bayreuth fahren darf auf der Autobahn, sondern außenrum. Also er darf jetzt die Autobahn benutzen, und von der Autobahn aus ist er in 4 Minuten bei ihr.
Das ist so Wahnsinn, ja. Also da kann ich das nachvollziehen, dass sie mit dieser Angst lebt und auch die Familie lebt, weil sie es ja noch gar nicht ausreichend Zeit hatte, dieses Trauma wirklich aufzuarbeiten. Also auf der einen Seite sehe ich schon auch ihren Weg, dass sie die Traumaarbeit ja macht und da auch einen guten Psychologen hat, dann mit dir auch das Buch geschrieben hat, immer dann, wenn sie die Kraft dazu hatte, und dann damit irgendwie auch, das ist ja fast wie intuitives Schreiben, ja, einfach aus der Erinnerung heraus, und wo es ihr oder auch therapeutisches Schreiben, wo es ihr mit Sicherheit auch ganz besondere Fragen gestellt nochmal, und aber parallel dazu immer ihre anderen Wege gegangen zu sein, um in der Realität, im normalen Leben anzukommen, mit Job, mit Ausbildung, mit allem drum und dran. Ja, das ist enorm kraftaufwendig gewesen, und Traumaarbeit kannst du nicht schnell, also bei so einem schweren Trauma kannst du das einfach auch nicht schnell machen. Du brauchst immer wieder Ruhephasen dazu, um das auch verarbeiten zu können, ja, irgendeine Strecke, die du vielleicht auch gerade bearbeitet hast oder aufgelöst hast, wieder um wieder zu Kräften zu kommen, um an das nächste zu gehen.
Ja. Wahnsinn. Ja, das ist absolut richtig. Ich meine, ich würde ganz gern unserem Gespräch auch nochmal so eine Größenordnung einführen. Ja, also Katharina musste am Tag 20 Männer bedienen. Manchmal waren es auch 40. Also in diesen 11 Jahren, in denen sie dann, also sie ist ja mit 17,5 von ihm nach Mannheim in ein erstes Bordell gebracht worden, ein erstes Laufhaus, hat sie 25.000 Männer ertragen müssen. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, sie ist ja so ein Zahlenmensch, ja. Und das Gericht hat auch gesagt, also sie ist absolut glaubwürdig. Jetzt stellen wir uns bitte mal vor, das ist eine Kleinstadt, ja. Deshalb, wenn ich auch immer höre, Sexarbeit und die Frauen können mit ihrem Körper machen, was sie wollen. Ich bin durch diese Arbeit an dem Buch dazu gekommen, dass es eben nicht der Fall ist, ja. Es wird sicher ein paar Frauen geben, die aber auch in diesen Dimensionen das dann nicht machen, ja. Mhm. Ich meine, Katharina hat Glück gehabt, dass sie keine körperlichen Schäden davon getragen hat. Also ich weiß nicht, ob dir die Traumatherapeutin Ingeborg Kraus ein Begriff ist. Die hat sich sehr mit diesem Thema beschäftigt und die hat halt auch Studien gemacht über Gesundheitszustand dieser Frauen. Ich meine, viele werden einfach inkontinent, ja. Mhm. Ich meine, der ständige Gebrauch irgendwelcher Körperöffnungen, die dafür nicht so gedacht sind, führt halt zu entsetzlichen Schäden, ja?
Ja, also das kann ich, also mein Frauenarzt, also ich habe ja, bei mir ist ja letztes Jahr auch Missbrauch aufgedeckt worden und ich habe mich mein Leben lang zum Beispiel gewundert, warum ich immer beim Sex oder nach dem Sex Blasenentzündung hatte und an einer ganz gewissen Stelle im Körper auch Schmerzen in der Sexualität habe. Also wenn man dagegen gekommen ist. Und jetzt so im Nachhinein ist mir das so klar. Ja, da ist, und ich bin enorm vernarbt innen drin. Ja, also da das haben wir erst auf die Geburt von meiner Tochter geschoben. Und also ich habe tatsächlich auch ein Netz um die Blase bekommen, 2 Jahre nach der Geburt meiner Tochter. Und da haben die schon gesagt, es war eine total schwere OP, was normalerweise ein leichter Eingriff ist, aber eine schwere OP, weil ich im Körper drin völlig vernarbt bin. Ja? Wahnsinn, ja. Und Wahnsinn, was der Körper alles speichert und aber auch verdrängen kann. Ja. Ja, also ich habe es ja tatsächlich 44 Jahre nicht gewusst und nicht mit sowas in Zusammenhang gebracht. Jetzt wird es mir immer deutlicher und also dementsprechend kann ich das bestätigen. Ja, also nicht nur bei Frauen, denen das passiert und also bei der Dimension, das ist ja wow, unfassbar, ja. Und doch sind, also das, darauf möchte ich gern hinweisen, dass es ja nicht nur der psychische Missbrauch ist. Ja. Wenn man sich bewusst mit dem Thema Sexualität auch auseinandersetzt, ist es so, dass mit jedem Mann, der in dich eingedrungen ist oder in irgendeiner Weise diesen sexuellen Kontakt mit dir hatte, bleibt immer auch ein Stück dieser Energie dieses Menschen in dir. Mhm. Und wie soll ein so junger Mensch, der so viele Männer ertragen musste, da wirklich zu sich kommen. Also nicht nur psychisch, sondern auch seelisch, emotional, körperlich, mit all diesen Fremdenergien, die in ihr sind.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, sie hat es eine Weile nur ertragen und das ist ja das, was wir bei Prostituierten und Zwangsprostituierten immer wieder hören, dass sie praktisch so ihre Persönlichkeit spalten, ja? Ja. Dass sie dann einfach selber ihre Seele ist woanders, ja. Weil sonst hältst du es halt nicht aus, ja. Und es ist ja auch teilweise entsetzlich, was von den Frauen verlangt wird, ja. Das ist ja nicht nur irgendwie netter Sex, ja.
Ja, genau.
Das ist, auch wenn es jetzt ein Fremder ist, also das ist ja, also ein paar Szenen, die mich wirklich total geschockt haben, waren, dass die Männer wirklich ungewaschen und absichtlich dreckig zu diesen Frauen hingehen, ja, und einfach zu zeigen, ich kann mir das leisten, ich kaufe dich jetzt mal, ja, und ich kann mit dir machen, was ich will. Es ist,
ja. Ja, das stimmt, wirklich ekelhaft. Barbara, Jetzt haben wir ganz lange über das Buch und Katharina gesprochen, was ja auch wirklich wichtig finde, was ich ganz arg wichtig finde, um wirklich auch aufzuklären, ja, und auch ohne ein Blatt vor dem Mund zu haben. Und ich glaube, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist genau das auch der Wunsch von Katharina, dass, wenn ich es richtig mitbekommen habe, wenn nur einem Menschen damit geholfen wurde mit ihrem Buch, dann hat sie schon etwas erreicht für sich. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich solche Themen immer wieder aufgreife. Ja? Es ist mir ein riesengroßes Anliegen, einfach Aufklärung, Sensibilisierung und aber auch, dass es Wege hinaus gibt und Ermutigung. Und wenn man auch an gute Menschen, Therapeuten oder Coaches oder so gerät, dass auch eine Heilung möglich ist, dass es zwar einen Weg braucht, aber dass es möglich ist, um auch wieder in sein Glück und in seine Freude zu kommen. Ich würde jetzt, ich hatte das zum Beginn des Gesprächs angekündigt, nochmal auf dich eingehen. Wie ging es dir mit der Begleitung? Und du bist auf die Ängste der Menschen eingegangen, die diesen Prozess begleitet haben, also die Polizisten, die Eltern, die Katharina. Wie ging es dir, als der Heinz aus dem Gefängnis rausgekommen ist? Also was hat insgesamt dieser lange Weg mit dir gemacht, einen solchen Menschen zu begleiten?
Ja, also das ist schwierig zu beantworten. Also einmal ist es ein Thema, das mich nicht loslässt, das habe ich ja schon gesagt. Persönlich geht es einem manchmal richtig schlecht mit diesem Thema, ja. Weil klar, wir sind Journalisten, wir kennen das, wir Distanz, aber ich meine, wenn du so lange mit jemandem zusammen bist, dann ist auch, Sekunde, muss ich ja gerade mal, dann ist auch diese Distanz nicht mehr so einfach, ja. Es gab eine Situation, wo ich gedacht habe, es geht jetzt wirklich über meine Kraft. Das war der Selbstmordversuch von Katharina. Also Katharina war in einer völlig aussichtslosen Situation. Es ist schiefgegangen mit Steuerfahndung wegen des Amtsarztes. Ein paar andere Sachen sind auch passiert. Und dann sitze ich bei mir zu Hause und kriege also abends per WhatsApp ein Foto eines völlig blutüberströmten Armes.
Okay.
Und dann die Mail dazu. Wir haben uns ja noch gesiezt. Das war uns beiden auch wichtig, einfach um diese Distanz zu Wir haben erst, als wir jetzt dann in Italien waren und dann das Buch zu Ende geschrieben haben, seither duzen wir uns. Und also ich sitze dann zu Hause und kriege dieses blutüberströmte Foto, dazu einen Text. Also Barbara, Sie haben all meine ganzen Unterlagen und Akten und bitte bringen Sie dieses Buch für mich zusammen zu Ende und alles Gute, liebe Grüße, Katharina. So, und ich habe um Gottes Willen. Jetzt hatte ich kann mir Adressen nicht merken, ja. Da saß ich da, verdammt nochmal, jetzt kannst du doch nicht in Bayreuth die Polizei anrufen und sagen, da ist jetzt irgendwo jemand in der Nähe von da und bringt sich gerade um. Und natürlich fährst du ins Büro. Das wäre aber dann, hätte ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, ja, weil da lagen eben die Unterlagen. Und dann habe ich einen der Ärzte angerufen, den ich kennengelernt habe. Und da war ewig besetzt. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, damals kannte ich die Eltern noch nicht, sonst hätte ich die Eltern angerufen. Und dann irgendwann komme ich durch und dann sagte der Arzt zu mir, Barbara, reg dich nicht auf, ich sitze schon im Rettungswagen, wir sind unterwegs, alles gut. Und da habe ich dann aber, es ist dann auch gut gegangen, und dann habe ich aber mir überlegt, habe gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht die Verantwortung für Katharina übernehmen und ich will das auch nicht. Ja? Das ist mir jetzt wirklich, das ist jetzt zu viel. Und das habe ich ihr dann auch geschrieben. Das war die Zeit, wo wir auch noch nicht telefoniert haben. Und dann hat sie sich auch entschuldigt und hat es eingesehen. Also das war wirklich so ein Grenzfall. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass einem so ein Text, und wir haben es ja, du hast es ja gerade richtig gesagt, wir haben es absichtlich sehr drastisch geschrieben, um einfach andere davon abzuhalten. Ja, das sollen Eltern ihrer Tochter geben, wenn sie den Eindruck haben, die könnte mir da abrutschen. Ja. Mhm. Aber diese Szenen verfolgen dich natürlich, ja. Also die haben mich wirklich auch teilweise im Schlaf verfolgt.
Ja.
Und was für mich persönlich rausgekommen ist, ich muss sagen, ich bin unendlich froh, dass ich einen Mann habe, der mich sehr gut erdet, ja. Wo man, der auch Katharina kennt, der die ganze Geschichte kennt und mit dem man auch da mal Sachen durchsprechen konnte. Und also das ist extrem, wenn ich damit ganz alleine gewesen wäre, wäre es mir, glaube ich, teilweise echt schlecht gegangen. Ne?
Ja.
Und jetzt ist es halt so, dass das mich das insofern nicht mehr loslässt, dass ich eben versuche, weiter für dieses Thema zu werben, weiter dafür zu werben, dass wir in Deutschland mit der Prostitution nicht so weitermachen können, wie wir es tun. Mhm. Ich war im Bundestag eingeladen als Expertin, ich war im Landtag von NRW eingeladen als Expertin zu Besprechungen auch innerhalb der Fraktion. Ich bin von einem Ministerium gebeten worden, eine Veranstaltung über Loverboy-Methode zu machen, was im Moment aber nicht laufen kann, weil wir ja Corona haben.
Ja.
Aber da läuft einiges und im Grunde genommen, seitdem das Buch jetzt am 11. April letzten Jahres rausgekommen ist, ist eigentlich keine Woche vergangen, wo nicht irgendwas war, ja, wo man jetzt so angenehme Gespräche wie mit dir hat. Ich habe tollen Widerhall auch mit Journalisten, mit anderen Kollegen gehabt. Es ist wahnsinnig gut berichtet worden und ja, also es ist, Lebensaufgabe ist jetzt blöd, ne? Das ist zu viel, aber zum Beispiel mein früherer Kollege Gabor Steingart hat mich also jetzt als Aktivistin bezeichnet.
Okay.
Was okay, wenn es dann so ist, ja, also ich möchte mit all dem Wissen, das ich habe, einfach versuchen, nochmal auf Leute zuzugehen, auch gerade in der Politik. Weil ich meine, ich habe ja nicht nur mit Katharina gesprochen. Ich hatte ja 6 Jahre Zeit, mich auf dieses Buch dann vorzubereiten. Also ich habe mit Zuhältern gesprochen, ich habe mit Bordellbetreibern gesprochen. Ich hatte einen wahnsinnig wichtigen Kontakt, das war der Verwalter eines Laufhauses. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was ein Laufhaus ist. Laufhäuser sind Häuser, in denen Prostituierte sich Zimmer mieten und die Männer laufen da durch.
Ja.
Und er war halt Verwalter eines solchen Hauses und hat sich bei mir zum Beispiel auch beschwert über die Frauen, die in seinen Augen völlig blöd waren, weil die dann halt doch immer dem Zuhälter Geld zugesteckt haben. Weil er gesagt hat, also die Zuhälter kommen ja hier nicht rein, wir passen ja auf die Frauen auf. Der aber auch gar nicht begreifen konnte, dass die Frauen einfach hörig sind, ja. Mhm. Die sind Typen hörig. Das ist, die müssen jetzt nicht neben denen stehen, um das Geld zu kassieren. Das geht auch anders, ne?
Ja.
Und ich habe halt dann Kontakte bekommen zu wirklich wahnsinnig vielen tollen Frauen, auch ein paar Männern, die eben in dieser Arbeit mit den Prostituierten sind. Also ist das jetzt Sisters, Solvo, die Terre de Femme, also Windrose in Düsseldorf. Wirklich, und das macht dann auch leichter, so ein Thema auch immer wieder gegen anzurennen, ja, weil du bist halt nicht alleine, du hast ganz viele Leute, die dabei sind. Es hat sich jetzt ein nordisches Bündnis Nordisches Modell gegründet, nach dem Modell des Umgangs mit Prostitution in Schweden,
okay.
Was ich wirklich sehr interessant finde, da werden nur die Freier bestraft und die Frauen nicht.
Mhm.
Also Sexkauf ist verboten. Werde ich erwischt, gibt es wirklich drastische Strafen.
Okay.
Das heißt, also die 50 Tagessätze, das ist schon richtig teuer. Du bist mehr als, also fast 2 Monatsgehälter los, wenn du erwischt wirst. Und die Frauen werden eben nicht bestraft. Deshalb ist dieses ganze Gerede, wenn wir hier was ändern, die Frauen werden in die Illegalität getrieben. Das ist völliger Schwachsinn.
Ja.
Die Frauen in Schweden und vielen anderen Ländern, Israel, Frankreich, Spanien interessiert sich für das Modell. Also den Frauen wird geholfen, die Frauen bekommen Ausstiegshilfen, die Frauen bekommen, was ganz, ganz wichtig ist, Zugang zur Gesundheitsvorsorge.
Mhm.
Müssen wir uns mal vorstellen, wir haben einige hunderttausend Zwangsprostituierte in Deutschland und die können nicht mal zum Arzt gehen.
Ja, das ist so krank,
ja. Und deshalb bin ich halt wirklich nur eine Befürworterin auch dieses Modells geworden, freue mich, dass es da jetzt ein Bündnis gibt, das da auch gegen angeht.
Ja.
Eben auch Politiker informieren will und denen auch Zugang verschafft. Schau mal, ich war in einer Anhörung der CDU in Nordrhein-Westfalen und dann kam eine der Frauen und sagte, ja, aber wir haben doch auch mit dem Bundesverband der Prostituierten gesprochen und so. Na ja, und in welcher Sprache war das? Ja, Deutsch. Ich sage, Sie wissen aber, dass die allerwenigsten Prostituierten, die in Deutschland arbeiten, Deutsche sind. Ja, die meisten sind im Moment aus Osteuropa. Viele können nicht mal lesen und schreiben, ja. Und mit denen spricht keiner, obwohl es gar nicht schwierig ist, die zu treffen. Ich habe der Politikerin auch gesagt, ich nehme sie gerne mit. Gehen wir mit den Frauen von Windrose in Düsseldorf oder gehen wir mit Terre des Femmes nach Dortmund. Sie können all diese Zwangsprostituierten kennenlernen. Bitte sprechen Sie mal mit denen, weil die Politiker und Politikerinnen orientieren sich aus meiner Sicht viel zu sehr an diesem Bundesverband, den wir haben für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Das ist ein winzig kleiner Teil. Ja? Meistens sind es auch Dominas oder sogenannte Luxusprostituierte, die halt richtig viel Geld damit auch verdienen. Aber mit der Masse der Frauen, die sich für 15 Euro irgendwo verkaufen müssen, hat das nichts zu tun. Und die tun auch nichts für diese Frauen, die hier ihren Körper verkaufen müssen und dann irgendwann, ja, die sind eine Ware. Ich meine, Deutschland ist das Zielland für Menschenhändler. Die bringen ihre Ware hier rein. Und die reden von ihren Frauen. Und ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir in so einem Land leben.
Ja, das stimmt. Also was ich in Bezug auf dieses Thema auch so wahnsinnig spannend finde und was ich auch mit der Öffentlichkeit oder womit ich auch immer mehr an die Öffentlichkeit gehen möchte, das ist das, also dass es das mit Frauen gibt. Ja, das ist ja auf der einen Seite bekannt und auf der anderen Seite schaut niemand hin. Mhm. Ja. Was ich aber auch so unglaublich wichtig finde, ist, das gibt's auch für Männer. Ja, also Zwangsprostitution von Jungs, ja, in Bahnhofshallen oder in Untergängen, ja, und da gibt es für mich noch, ich weiß gar nicht so genau, was mich so antreibt, eine Lanze auch für die Männer dort oder für die Jungs zu brechen. Da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, was mein großes Anliegen dahinter ist. Ich glaube, weil es für Frauen einfach so unglaublich viel Tolles gibt. Ja? Terdom oder Frauenhilfsberatungsstellen, Frauenhäuser und ähnliches. Und für Männer gibt es sowas so wenig. Da darf noch mehr aufklären. Ja, also,
du musst wissen, das ist, wenn ja, nur ein sehr kleiner Teil, aber die Hilfsorganisationen kümmern sich natürlich auch um die Männer, um die Jungs. Also wenn, ich kenne zum Beispiel einen ganz faszinierenden Streetworker aus Berlin, der da die ganze Szene sehr, sehr gut im Auge hat. Und natürlich kümmern die sich auch um die Jungs.
Ja.
Ja, um denen eben auch dann da rauszuhelfen. Es ist alles schrecklich. Es ist auch, wenn wir es mit Transvestiten zu tun haben. Es ist einfach nur Gewalt gegen diese Personen. Ne?
Ja, genau. Ja. Und dann Angst auch der einzelnen Menschen nicht richtig zu sein.
Mhm.
Genau. Ja. Ja, liebe Barbara, gibt es irgendetwas, was du gerne noch mitgeben möchtest, so zum Schluss des Interviews?
Ja. Also eins wäre mir ganz wichtig, das habe ich auch aus den Gesprächen mit der Psychiaterin, der Frau Dr. Salmeh, entnommen. Wenn Eltern die Sorge haben, da ist irgendwas mit ihrer Tochter nicht in Ordnung, dann sollten sie sich Hilfe suchen. Mhm. Eltern können in der Situation, je nachdem wie weit dieser Loverboy schon Einfluss genommen hat, dann ist es teilweise kontraproduktiv. Ich meine, dir muss ich solche Prozesse nicht erklären, ne? Sucht euch Hilfe von außen, geht über den schulpsychologischen Dienst, geht über was auch immer, geht über die Kirchen, aber ihr müsst euch professionelle Hilfe suchen. Denn alles, was ihr jetzt da versucht, irgendwie, ja, wie damals auch bei Katharina, die Mutter, die dann gesagt hat, wir müssen mal dahin gehen zu einem Psychologen, das kann völlig in die verkehrte Richtung losgehen.
Ja.
Und lieber einmal zu viel fragen, ja, und einmal zu viel, ja, Hilfe in Anspruch nehmen, ist besser, als wenn es dann wirklich so schlimm gekommen ist wie bei Katharina. Und wir wissen ja inzwischen, dass die Loverboys ihre Opfer suchen im Internet. Internet ist ganz gefährlich, ja, dass sie die an Schulen suchen. Und wenn denen auffällt, die Tochter hat plötzlich Geschenke, die hat einen Freund mit einem tollen Auto, was eigentlich so gar nicht vom Alter her passt, da muss man wirklich, wirklich extrem vorsichtig sein. Und das Allerbeste ist halt auch für Eltern, und ich meine, du hast ja selber eine Tochter, Vertrauen haben. Also, dass die Kinder einem halt wirklich alles erzählen können.
Mhm.
Ja, und immer wieder und denen auch deutlich machen, ich liebe dich, auch wenn du mal einen Fehler machst oder so, dass da einfach ein ganz, ganz gutes Verhältnis ist, wo man auch mal über Sexualität sprechen kann. Ich glaube, das war im Fall von Katharina, es ist ein gutes Elternhaus. Es darf, bitte verstehe mich da nicht falsch. Mhm. Ja? Also nur da war zum Beispiel das Thema Sexualität und dass jetzt die älteste Tochter eine Heranwachsende ist, das war irgendwie, da konnten die Eltern nicht so richtig mit umgehen. Ja? Es gibt ja auch wirklich Familien, wo dann das Mädchen gar nicht erwachsen werden darf. Aber sie selber hat sich ja schon als junge Frau gesehen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Alter. Und wie gesagt, der Rat, den ich habe, den ich auch von Dr. Salmé weitergeben kann, wirklich Hilfe suchen und damit so eine entsetzliche Geschichte nicht passiert.
Ja, und wenn man dann in der Geschichte drin ist, weiterhin Hilfe zu eigenen Stärken nehmen, ja, um das überhaupt aushalten und ertragen zu können. Ja, wenn man selber immer wieder sieht, das ist ja im Grunde genommen egal, bei welcher Sucht oder welcher Abhängigkeit, aber in dem Fall halt noch viel schlimmer, weil man sieht, wie das eigene Kind gar nicht mehr das eigene Kind ist, im Grunde genommen. Selber Unterstützung und Begleitung, um nicht daran kaputt zu gehen, ja, und es auszuhalten, oh Gott, jetzt war sie wieder in der Klinik und sie kommt immer noch nicht zurück. Mhm. Ja, diese Selbstvorwürfe, die man sich da sicherlich auch größtenteils macht.
Absolut.
Ja. Und was du gerade sagst, wenn die Familie zum Beispiel nicht gut über Sexualität oder manche Dinge sprechen konnte, sich auch selbst da, also da möchte ich jeden wirklich ermutigen, ja, wenn du es nicht kannst, ja, wenn du nicht drüber reden kannst, und brauchst du dir trotzdem keine Vorwürfe jetzt dazu machen, dass du es nicht konntest, weil du tust es, du gibst dein dir Bestmögliches und vielleicht hast du keine anderen Vorbilder gehabt, vielleicht bist du anders geprägt worden und du darfst vielleicht manche Dinge selber noch lernen, mach dir jetzt keinen Vorwurf draus, ja, weil daran geht ihr alle dann kaputt, sondern wenn, dann schaust dir an und guck, was der Grund ist, wenn du was ändern möchtest.
Ja, und es gibt ja heute, ich meine, wir müssen uns das auch nochmal im Zeitzusammenhang angucken. Als es bei Katharina anfing, das ist 25 Jahre her, ne? Mhm. Also wir haben ja heute wirklich sehr viel mehr Möglichkeiten, uns helfen zu lassen. Und Coaching ist manchmal auch wirklich wichtig. Und wie gesagt, damals gab es auch noch nicht die vielen schulpsychologischen Dienste, die wir heute haben. Ja? Mhm. Also wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, auch für sich selber jemanden suchen, mit dem man das vielleicht verarbeiten kann. Und dann hoffen, dass alles gut geht.
Ja, genau. Also was ich noch kurz sagen möchte, ist, wie schön, dass die Lehrerin, ihre Lehrerin im Nachhinein dann auch noch so für sie da war.
Das war Wahnsinn. Ich habe die kennengelernt. Eine völlig irrsinnige Frau, also jetzt, ich habe sie kennengelernt, sie ist jetzt 80 gewesen, ja. Also quick lebendig und ich meine, man muss sich das vorstellen, die ist dann im Alter von 70 oder so, ist sie ja in dieses Bordell gegangen, ja. Und hat er ihre ehemalige Schülerin gesehen und war, weil sie halt von außen kam. Also das war praktisch dieses Bindeglied. Die Eltern konnten nicht, weil das halt negativ besetzt war, aber die Lehrerin eben nicht, weil die Lehrerin hatte diese Heinz ja nicht auf dem Schirm. Und dann fingen sie eben an, diese ganz vielen Briefe zu schreiben an die Lehrerin, die aber wirklich auch teilweise gedacht waren als Beweismittel für den Fall, wenn er sie umbringt. Ne? Mhm.
Echt Wahnsinn.
Denn da beschreibt sie ja die ganzen Taten und was er ihr angetan hat. Das war dann zum Schreiben unseres Buches auch gut, dass wir das alles hatten. Ne? Mhm. Aber absolut tolle Frau. Also die finde ich wirklich nach wie vor super. Die haben auch heute noch Kontakt, Katharina und sie. Mhm. Und Katharina und ich, wir telefonieren so alle paar Wochen mal. Und wenn zwischendurch was ist, schreiben wir uns. Und ich werde ihr sicher jetzt mal an Ostern, wenn wir miteinander zu tun haben.
Ja, schön, prima. Mhm. Liebe Barbara, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch mit dir.
Vielen Dank.
Ja, und ich hoffe, dass wir ganz viel mitgeben konnten auf diesem Weg auch nochmal. Ja. Also zum einen wünsche ich mir, dass euer Buch natürlich erfolgreich verkauft wird, um wirklich ganz große Aufklärung zu leisten. Ja. Ich glaube, das ist euer größtes Anliegen. Ich glaube, es ist das kleinste Anliegen, damit viel Geld zu verdienen, sondern das größte Anliegen ist, aufzuklären und zu unterstützen.
Absolut.
Und das wünsche ich euch von Herzen.
Ja. Also da kann ich noch eins dazu sagen, also Katharina und ich teilen uns die Einnahmen, weil also unser Ziel war eigentlich, sie musste ja mal die private Rentenversicherung, die ihr Vater abgeschlossen hat für sie, auflösen, weil sie Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen hat. Und unser Ziel war, dass wir zumindest wieder die Rentenversicherung so einzahlen können für sie, weil ihr fehlen ja, ich meine, die hat angefangen jetzt mit ich glaube, 35 zu arbeiten. Mhm. Ja, ich meine, da wissen wir alle, was das später bedeutet.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
Gibt es auch sowas wie ein Spendenkonto? Oder habt ihr sowas nicht?
Nee, haben wir nicht.
Das habt ihr nicht, okay.
Das haben wir nicht. Es reicht, wenn die Bücher gekauft werden.
Ja, okay, dann ermuntern wir da mal ganz fleißig weiter.
Ganz herzlichen Dank, ja.
Ja, alles klar, liebe Barbara, ich danke dir und ich höre, danke den Zuhörern fürs Zuhören. Vielen Dank.
Ich danke auch nochmal. Alles Liebe.
Tschüss. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.